Achtung, Achtung, eine wichtige Mitteilung. Wenn Sie schwache Nerven haben, wenn Sie nicht bereit für die Wahrheit sind, dann hören Sie nicht weiter. In dieser Sendung werden Sie eine Wahrheit erfahren, die die Welt, wie wir sie kennen, aus den Angeln heben wird.
Hallo Menschen, herzlich willkommen zu der Wahrheit. Es ist ein grauer Samstagnachmittag in Hamburg und wir nehmen auf. An dieser Stelle möchte ich zu Tobias rüberleiten.
Ja, hallo Noah. Ich bin sehr froh, dass wir die Sendung heute aufnehmen können, auch wenn in der zurückliegenden Woche eine Menge passiert ist, aber das werden wir im Laufe dieser Sendung thematisieren. Wir sind da auf Dinge gestoßen. Naja, ich will gar nicht zu viel labern gleich zu Beginn, sondern einfach mal einsteigen mit einer Frage an dich, beziehungsweise auch an alle Brainies da draußen. Wenn ihr euch in der Welt so umschaut, kommt es euch nicht irgendwie ja sonderbar vor, was da in letzter Zeit geschieht? Ist alles in Ordnung oder habt ihr irgendwie das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmen könnte? Noah, wie siehst du das?
Naja, es ist schon eine sonderbare Situation und eine sonderbare Welt, in der wir leben. Kann man zumindest so sagen.
Ja, den Eindruck hatte ich nämlich auch. Gucken wir doch einfach mal zurück, was so in den letzten Jahren auf der Welt so los war. Klimaschutz, Ölkrise, rettet den Wald, Fukushima, Tschernobyl, vergiftete Luft, diverse Attentate, 9/11, diverse Kriege, Völkermorde, Flüchtlinge, Naturkatastrophen, Schweinegrippe, Vogelgrippe, H1, Supervirus, Dingsbums, dies, das und nun Corona, Covid-19, SARS-CoV-19, Wuhan-Virus, das Virus weiß schon selbst überhaupt gar nicht mehr, wie es eigentlich heißt. Zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass wir anscheinend ständig irgendwie in Lebensgefahr leben. Das heißt, das Gefühl, was die meisten Menschen irgendwie verbindet, was sie gemeinsam haben, ist das Gefühl der Angst. Und ich möchte eigentlich so nicht leben. Von daher die Frage an alle da draußen. Kommt es euch nicht sonderbar vor, was in der letzten Zeit alles geschieht? Ist alles in Ordnung? Und habt ihr das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt? Wir versuchen jetzt in dieser Sendung ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und das müssen wir auch tun, denn wir haben immerhin die Abstimmung über das neue Bevölkerungsschutzgesetz überlebt.
Hä? Wer überlebt? Wieso denn jetzt überlebt?
Ja, also, wer so ein bisschen die Medien, vor allen Dingen Social Media, in der letzten Zeit verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass dieses neue Gesetz, was jetzt gerade vom Bundestag verabschiedet wurde, in den Gedanken von den Leuten, die wir immer so gerne so schnell Verschwörungstheoretiker nennen, eine große Rolle spielt. Und an dem Tag, auch ich habe das auf Social Media so ein bisschen verbreitet, an dem Tag sollte ja laut deren Theorie die Demokratie in diesem Land zu Ende sein. Mhm. Ich muss sagen, auch wenn das jetzt gerade erst passiert ist, aber ich habe noch keinen Unterschied gemerkt. Wir leben alle. Und bisher ist nichts anders als vorher. Und das liegt aus meiner Meinung nach daran, dass es einfach ja falsche Theorien sind, falsche Schlüsse sind, die diese Leute gezogen haben und nicht die richtigen Zusammenhänge erkannt haben. Die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit, die ist noch viel, viel größer und die Verschwörung noch viel umfassender, als sich das all diese Leute bisher vorstellen konnten.
Es ist schon so groß, dass du es eigentlich gar nicht greifen kannst, ne? Daher haben wir uns vom prophetischen Podcast überlegt, dass wir euch in dieser Folge zum einen mal ein bisschen erklären, wer die Personen denn überhaupt dahinter sind. Und warum sich alle so unnötig aufregen. Und danach wollen wir euch enthüllen, was wir tatsächlich herausgefunden haben, nämlich die Wahrheit.
Ja, und damit habt ihr schon so ein bisschen die Struktur der Sendung. Es geht also um den großen Zusammenhang, um den Grund für alles, was zurzeit passiert. Ich nenne es auch ganz gerne so den Masterplan im Hintergrund. Damit ihr aber wisst, worüber wir überhaupt sprechen, gerade wenn wir den einen Namen oder die andere Bezeichnung nennen, werden wir als allererstes, bevor wir euch die große Wahrheit enthüllen, erstmal mit ein paar Personen und Begriffen anfangen, die aktuell in den Medien auch eine Rolle spielen. Und wenn ich richtig informiert bin, hat der Noah für uns die ersten Infos.
Ganz genau. Wir fangen mit Xavier Naidoo an. Naidoo ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger. Er ist am 2.10.1971 in Mannheim geboren und wächst als halb indisch, halb deutsch auf. Er hat seine ersten musikalischen Erfahrungen während der Schulzeit in Chören kennengelernt. 1994 trat er dann als Backgroundsänger beim Rödelheim Hartreim-Projekt auf des Frankfurter Produzenten Moses Pelham und wurde dann anschließend vom Label P3 entdeckt. 1998 veröffentlichte er sein erstes Album Nicht von dieser Welt, veranstaltete eine eigene Solo-Tournee, da ihm nämlich seine Veranstalter erstmal davon abrieten. Das war der Start der Karriere. 1999 bekam er dann schon den Echo als bester nationaler Künstler, einen Kometen und gewann auch einen MTV Music Award. Dann kamen schon erste Aussagen über den Zweifel an der Legitimität der Bundestagswahl im Gespräch mit The Clubs. 1999, wie gesagt, bezeichnete sich Naidoo auch unter anderem als Rassist, jedoch ohne Ansehen der Hautfarbe bei Musikexpress. Zwischen 2000 und 2010 veröffentlichte er noch weitere Soloalben und tourte dann mit den Söhnen Mannheims durch Deutschland. 2011 kam es dann zu einer Situation. 2011 hat er eine erfolglose Strafanzeige wegen Hochverrats als Mitverantwortlicher der Finanzkrise gegen den Bundespräsidenten Horst Köhler und weitere Regierungsmitglieder erstattet. Des Weiteren hatte er noch Auftritte bei The Voice of Germany als Juror 2011 und 2012 sowie einen Auftritt beim Bundesvision Song Contest für das Land Baden-Württemberg. Bis heute veröffentlichte er mehrere Studienalben und trat bei DSDS 2020 als Juror auf, welcher wegen einer Ankündigung eines patriotischen Albums und Äußerungen zum Fremdenhass und Rassismus anschließend ausgeschlossen wurde. Bis heute fiel er auch noch mehrfach in Kritik aufgrund von Bezeichnungen des Ausschreitens in Chemnitz und der Gegenbewegung Wir sind mehr, weil er dies als peinlich betitelte. Leugnungen des Klimawandels und der Covid-19-Pandemie gehören zusätzlich zu seinem Repertoire.
Okay, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Infos über den Xavier Naidoo, dem ich selbstverständlich, wie sich das gehört, auch in seiner Telegram-Gruppe folge und mir immer jeden Tag die neuesten und wichtigsten Informationen anschauen kann. Machen wir als nächstes weiter mit einer zweiten Person, die in dem ganzen Zusammenhang halt immer wieder auftaucht. Und das ist eine ehemalige Moderatorin aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nämlich Eva Herrmann.
Sie ist am 9.11.1958 in Emden geboren, ist deutsche Autorin und ehemalige Fernsehmoderatorin. Zwischen 1988 und 2006 war sie unter anderem Nachrichtensprecherin der Tagesschau. Ebenso moderierte sie bis September 2007 verschiedene Sendungen des NDRs. Sie veröffentlichte 2006 das Buch Das Eva-Prinzip, in dem sie die unvereinbaren Rollenanforderungen an Frauen verantwortlich dafür macht, dass die Geburtenrate sinkt und die Deutschen aussterben würden. 2006 veröffentlichte sie ebenso das Nachfolgeband Liebe Eva Herrmann, Briefe an die Autorin des Eva-Prinzips. Die Erlöse aus dem Buchverkauf sollen dem Familiennetzwerk zugutekommen, in dem sie Mitglied ist. Mit ihrem Buch Das Prinzip Arche Noah aus dem Jahre 2007 beklagte sie einen Zersetzungsprozess von Familien in Deutschland und warb erneut ein traditionelles Rollenverständnis von Mann und Frau an. Die überwiegende Meinung anderer Journalisten kritisieren, dass Hermann die NS-Politik bzw. Familienpolitik positiv bewerte, genauso wie die Rolle der Frau innerhalb des Nationalsozialismus. Der NDR-Programmdirektor Harris beendete daraufhin die Zusammenarbeit des NDRs mit ihr und begründete dies öffentlich so: Hermanns schriftstellerische Tätigkeit sei nicht länger mit ihrer Rolle als Fernsehmoderatorin vereinbar. Sie führe einen Mutterkreuzzug, dessen polarisierende Wirkung die von ihr moderierten Sendungen negativ beeinflusse. Bis heute vertritt sie die konservative Familienpolitik. Des Weiteren verbreitet sie bis heute über Telegram und YouTube ihren Content und ist Mitbehaupterin der Aussage über die New World Order.
Jo, vielen Dank für die Infos auch.
Sehr, sehr gerne. Hermann? Aber ich habe gehört, du hast auch noch einen Protagonisten mitgebracht, nämlich den Ken Jebsen.
Richtig. Also, was wissen wir über den? Wir wissen anscheinend, dass Ken Jebsen ein Pseudonym ist, dass er allerdings am 29. September 1966 geboren wurde. Ab 1987 ist er dann als Moderator tätig gewesen für verschiedene Radio- und Fernsehsender. Mit 87 hat er es dann angefangen für den Privatsender Radio Neufunkland in Reutlingen, und danach ging es dann auch zum Fernsehen. In den Jahren danach hat er dann für DWTV, fürs ZDF, für SFB, für ProSieben gearbeitet. Ab 2001 hat er für Radio Fritz wöchentlich eine Radiosendung moderiert mit dem Titel Ken FM, und dieser Titel, der wird nachher auch nochmal eine Rolle spielen. Den mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann war es so 2011, dass da wohl etwas passiert ist, dass der nämlich eine Äußerung gemacht hat. In einer E-Mail hat er über jemanden gesagt, dass, oder zu jemandem gesagt, dass er meint, der Holocaust sei einfach als PR erfunden worden. Und aufgrund dieser Diskrepanzen, die aus dieser Äußerung entbrannt sind, ist dann Ende 2011 die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Medienanstalten dann auch beendet worden. Mittlerweile ist es so, dass er vor allen Dingen einen YouTube-Kanal hat, der eben halt Ken FM heißt, wo er seine Videos droppt sozusagen. Und eine Sache, die ganz am Ende der Sendung auch noch eine Rolle spielen wird, da gibt es nämlich ein Video zum Thema Bill Gates und diese ganzen Verschwörungstheorien, ein Video, was mittlerweile über 3 Millionen Klicks hat. Ja, das zu Ken FM, Ken Jebsen. Einen vierten Menschen haben wir noch, der da eine Rolle spielt, den uns der Noah jetzt vorstellt. Und das ist unser aller Freund Attila Hildmann.
Er ist türkischer Herkunft und wächst bei deutschen Adoptiveltern auf. Hildmann ist veganer Koch, veröffentlichte 2009 sein erstes veganes Kochbuch und wurde daraufhin in mehreren TV-Shows eingeladen. Darunter TV Total, das Nachtcafé und Daheim und Unterwegs aus dem NDR. Seit 2017 betreibt Hildmann einen veganen Imbiss in Berlin-Charlottenburg. Zwischen 2018 und 2019 betrieb er einen weiteren in Kreuzberg. 2015 äußerte sich Hildmann zur Flüchtlingskrise als Selbstverstümmelung der deutschen Werte und Kultur. Der Zündfunk sah diese Aussage als Symbiose von Rechtsradikalismus mit grenzenloser Tierliebe. Nachdem auch sein Imbiss 2017 eine negative Kritik im Tagesspiegel erhalten hatte, beschimpfte Hildmann die Redakteurin Susanne Kippenberger auf Facebook und erteilte der gesamten Redaktion Hausverbot. Später hob er dieses allerdings wieder auf, lud die Journalisten in seinen Imbiss ein, drohte allerdings zugleich, bei ähnlicher Kritik werde er diesmal komplett ausrasten. Wegen seiner Drohungen, unter anderem mit einer Pumpgun, wurde er von der Polizei vorgeladen. Der Politologe Frank Überall verbindet mit Hildmanns Vorgehensweise eine findige und amüsante Strategie der Wut-PR.
Ja, und dann gehen wir von den Personen noch kurz über zu Begriffen und Institutionen. Und da hat der Noah ein paar Informationen zur Bill and Melinda Gates Foundation.
Sie ist eine wohltätige Stiftung von Bill and Melinda Gates mit knapp 46,8 Milliarden US-Dollar Vermögen und ist somit die größte private Stiftung. Ziele sind insbesondere die weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Bekämpfung von extremer Armut, sowie die Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Informationstechnologie. Aktueller Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Bekämpfung der Malaria sowie der Poliomyelitis, auch Kinderlähmung genannt. Sie engagieren sich unter anderem in der landwirtschaftlichen Entwicklungshilfe und der Bekämpfung von Krankheiten in der ganzen Welt. Dazu gehören Projekte zur Versorgung von AIDS-Kranken in Botswana und die Bereitstellung von Geld für Impfprogramme von Kindern in Indien und Afrika. Weiterhin engagiert sie sich in der Forschung nach Impfstoffen gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria sowie der Bereitstellung von Impfstoffen gegen Kinderlähmung, Diphtherie, Keuchhusten, Masern und Gelbfieber. In den Vereinigten Staaten engagiert sich die Stiftung vor allem in der Bildung. Es werden Stipendien an Jugendliche aus Familien mit niedrigem Einkommen vergeben, um ihnen so den Besuch weiterführender Schulen zu ermöglichen. Der Stiftung wird vorgeworfen, dass sie gezielte Maßnahmen von Firmen propagiere und unterstütze, deren Aktien sie hält. Beispielsweise speist sich das Budget der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, mittlerweile unter anderem auch aus Spenden dieser Stiftung, sodass diese auf die Politik der WHO Einfluss ausüben könnte.
Jo, vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein paar Informationen zu drei Begriffen, die in diesen ganzen Zusammenhängen auch immer auftauchen. Und da möchte ich mal anfangen mit dem Begriff der Eugenik, der häufig in Verschwörungskreisen auch genannt wird. Eugenik stammt vom Altgriechischen und setzt sich aus dem Wort für gut und dem Wort für Geschlecht zusammen. Wird auch Eugenetik oder im Deutschen auch Erbgesundheitslehre genannt. Und in Zeit des Nationalsozialismus war das gleichbedeutend mit dem, was man damals Rassenhygiene genannt hat. Es geht also darum, den Genpool einer Population oder der gesamten Menschheit, dort den Anteil der positiv bewerteten Erbanlagen zu vergrößern, da spricht man dann auch von positiver Eugenik, oder den bewerteten Anteil der Erbanlagen zu verringern, das ist dann die negative Eugenik. Dann haben wir noch den Begriff der Bilderberger bzw. der Bilderberger Konferenzen. Die Bilderberger Konferenzen sind informale Treffen von einflussreichen Personen aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, Hochschule, Handel, Geheimdiensten, alles Mögliche, also alle möglichen wichtigen Leute. Und die treffen sich, das erste Treffen hat halt in Bilderberg stattgefunden. Das liegt in den Niederlanden. 1954 war das im Mai. Und der Prinz Bernhard der Niederlande, der das veranstaltet hat, der hat dazu eingeladen. Und seit jeher ist es so, dass die meisten Teilnehmer aus NATO-Staaten gekommen sind, seit 1989, aber zunehmend auch aus anderen Ländern. Und um diese Bilderberger ranken sich eben halt viele Verschwörungstheorien. Ja, und der letzte Begriff ist eigentlich eine Abkürzung, den wir auch häufig verwendet
und
haben.
Und auch der Hashtag unserer Sendung.
Und auch der Hashtag unserer Sendung, nämlich NWO. Das ist eine englische Abkürzung, New World Order, oder eben halt auf Deutsch Neue Weltordnung. Und das ist auch ein Sammelbegriff, sage ich mal, der in verschiedenen Theorien verwendet wird. Und letzten Endes, was dahinter steht, ist immer die Idee, dass Eliten bzw. bestimmte Geheimgesellschaften irgendwelche autoritären, supranationalen Weltregierungen errichten wollen und die Macht an sich reißen wollen, sozusagen. Das einfach nur als ein paar Personen und Begriffe, die in diesem ganzen Zusammenhang immer auftauchen, nur damit ihr dann auch dem gleich folgen könnt, was nach unserer kurzen Pause kommt, nämlich wo wir ja die erschreckenden, überraschenden, erleuchtenden Erkenntnisse verbinden, die wir in den letzten Wochen gesammelt haben und euch die ganze Wahrheit erzählen.
Die ganze Wahrheit.
Und somit gebe ich ab an zur
Willkommen zur Late Machado Playlist, die ihr natürlich auf Spotify hören könnt und über unsere Social Media Kanäle abonnieren könnt. Apropos, Wisst ihr eigentlich schon, dass wir auf Instagram und Twitter sind? Dort heißen wir Fuck My Brain. Und wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt, schickt uns doch gerne mal eine Anfrage bei unsere E-Mail-Adresse fuckthebrain@gmail.com. Das erste Lied, was ich auf die Playlist setze, ist von Labyrinth und heißt All For Us und ist das Intro einer HBO Original Series. Und was machst du so, Tobi? Was setzt du auf die Playlist?
Ja, ich setze auf die Playlist von der Band Die Fantastischen Vier das Lied Krieger.
Ulalalala.
Ulalalala, ganz genau.
Ulalala, one time, I love you, man.
So, apropos Ulalala. Jetzt sind wir angekommen an dem entscheidenden Punkt der Sendung. Die Wahrheit wird enthüllt werden. Wie fange ich am besten an? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass alles das, was bisher als Verschwörungstheorien so durch die Gegend kursiert ist, alles so ein bisschen zu kurz greift und dass die Zusammenhänge noch viel größer sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, okay, laut den Verschwörungstheorien, die jetzt da durch die Gegend geistern, geht's vor allen Dingen um Bill Gates, dass der irgendwie so ein Imperium errichtet. Die ganze Menschheit wird irgendwie an Corona krank, beziehungsweise er darf alle impfen und verkauft seinen eigenen Impfstoff und mischt da irgendwie so Sterilisationsmedikamente bei, damit in bestimmten Ländern die Leute eben halt nicht mehr so Kinder bekommen und dann wird die Weltbevölkerung dezimiert und so verändert wie Bill Gates sich das vorstellt. Nun weiß ich natürlich, dass Bill Gates einer der reichsten Menschen der Welt ist und unheimlich viel Geld hat. Dennoch bin ich der Meinung, dass ein Mensch alleine, selbst wenn ich dem Ganzen mal glauben möchte, ein Mensch alleine dazu überhaupt gar nicht in der Lage wäre, das sowas eben halt hinzubekommen.
Auch nicht mit Geld.
Auch nicht mit Geld. Klar, wird immer gesagt, hier und da hat er Komplizen und die Firma gekauft und die Firma gekauft. Das ist vielleicht auch gar nicht so ganz verkehrt. Ich glaube allerdings, wie gesagt, dass die Zusammenhänge noch viel größer sind und dass da viel mehr Firmen und Personen im Hintergrund noch beteiligt sind und dass die auch etwas anderes zum Ziel haben, als jetzt Impfstoff zu verkaufen und über Impfungen halt irgendwie Einfluss auf die Bevölkerung zu nehmen. Ich bin der Meinung, dass es tatsächlich um etwas anderes geht. Und da mal so die Frage an dich nur. Was meinst du, wenn du jetzt vorhättest, die Weltherrschaft zu ergreifen, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja.
Was für ein Thema oder was für ein Themenbereich gäbe es denn weltweit, wo du sagst, da müsste ich Zugriff drauf haben, das müsste ich unter Kontrolle haben, damit ich die besten Aussichten hätte, die Welt mir untertan zu machen? Was würdest du sagen?
Ganz einfach Informationstechnologie.
Informationstechnologie, okay.
Da hat er doch seine Hände im Spiel.
Ja, pass auf, das habe ich mir nämlich tatsächlich auch gedacht. Und habe gedacht, wenn es tatsächlich darum geht, irgendwie so eine neue Weltordnung oder sonst irgendetwas, dann ist das Wirkungsvollste, was ich machen kann, wenn ich über alle Daten- und Informationstechnologien darüber die Kontrolle habe. Hier ist Bill Gates natürlich nicht ganz aus dem Spiel, weil mit so einer kleinen Firma Microsoft besteht da ja zumindest noch eine Möglichkeit.
Ja, ich meine, wir tippen alle unsere Hausarbeiten über Word, wir machen alle unsere PowerPoint-Präsentationen über PowerPoint. Unter anderem haben wir alle unsere Finanzen aufgelistet in Excel und letztendlich sind wir auch am Sprechen über Microsoft Teams. Unter anderem verschicken wir auch über Outlook, ja, unsere ganzen privaten E-Mails, aber auch geschäftlichen. Das bedeutet, ja, das ist auf jeden Fall eine geile Quelle.
Ganz genau. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss also mich mehr in dem Bereich auf die Suche begeben, um die Zusammenhänge dessen zu verstehen, was im Moment überall auf der Welt zu beobachten ist. Und da bin ich auch mal ganz einfach angefangen, habe gesagt, und das ist vielleicht auch eine Frage an euch da draußen, beziehungsweise an dich nur, wenn ihr an Informationstechnologien denkt, wenn ihr an Informationsübertragung, an Verbindung zueinander und so weiter und so fort denkt, welches ist das Symbol oder sind die Symbole, die ihr auch von eurem Handy kennt, die euch da, beziehungsweise dir da als erstes einfallen?
Also, tatsächlich fällt mir als erstes das Bluetooth-Symbol ein. Mhm. Dann fällt mir noch das Anrufsymbol ein, das E-Mail-Symbol, das Instagram-Symbol-Icon.
Also die Icons, die App-Icons sozusagen von Social-Media-Plattformen und sowas, ne?
Ja, aber halt auch von den hauseigenen Systemen,
ja, ja,
die im Handy schon verankert sind.
Na klar. Bleiben wir gleich bei dem ersten, was du genannt hast, denn das ist auch mein erster Gedanke gewesen, das Bluetooth-Symbol. Und in einem allerersten Schritt einfach erstmal habe ich mich dann mal damit auseinandergesetzt, wo kommt das denn überhaupt her, weil das ist ja schon so ein bisschen ein seltsames Symbol und bin da auf folgende Informationen gestoßen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Also das Bluetooth-Symbol gehört zu der sogenannten Bluetooth Special Interest Group, kurz SIG abgekürzt. Im Übrigen, ne, seid ruhig skeptisch über alles, was wir euch jetzt in der Folge erzählen und prüft das alles nach selber. Viel haben wir bei Wikipedia gefunden, viel eben halt über Google-Suche und so weiter und so fort. Prüft das selber alles nach, glaubt uns kein Wort und prüft das selber nach, aber ich werde euch sagen, ihr werdet zu demselben Ergebnis kommen. Also, SIG, Bluetooth Special Interest Group. Das ist eine Interessengemeinschaft von mittlerweile mehr als 34.000 Unternehmen, die an der Entwicklung und Verbreitung von Bluetooth-Technologien interessiert sind. Diese Gruppe wurde 1998 gegründet von, und jetzt kommen nämlich die ersten Namen, von Ericsson, IBM, Intel, Nokia und Toshiba 1998. Bereits ein Jahr später, 1999, kamen 3Com, Lucent, Microsoft und Motorola hinzu. Da haben wir jetzt also Bill Gates das erste Mal im Spiel ab 1999. Promoter bei SIG, was auch immer das bei denen in der Firma bedeutet, sind folgende Unternehmen: Apple, Ericsson, Lenovo, Nokia, Toshiba, Intel und Microsoft. Also da haben wir letzten Endes alle großen Software-Computer-Unternehmen halt irgendwie zusammen. Das erste Verbindungsstück ist gefunden. Denn das ist nur ein Verbindungsstück, denn dieser Zusammenschluss, diese Special Interest Group, die entwickeln oder verkaufen keine Geräte oder so, da geht es nur um die Bluetooth-Technologie als solches. Aber hier das erste Verbindungsstück. Und dann habe ich mich auch gefragt, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch schon mal gefragt habt, dieses Bluetooth-Symbol, das sieht ja schon irgendwie, sagen wir mal, merkwürdig aus. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich dieses Symbol nicht irgendjemand, diese Firma einfach irgendwie ausgedacht hat oder so, sondern dieses Symbol ist eine Kombination aus unterschiedlichen Runen. Auch das könnt ihr nachprüfen. Je nach Übersetzung, es gibt unterschiedliche Runenalphabete, sind es 2 oder 3 Runen, aus denen das Bluetooth-Symbol zusammengesetzt ist. Ich habe mich hier für die Variante mit 3 Runen entschieden. Ja, weil diese zweite Rune, die in anderen Übersetzungen genannt wird, die kann man im Prinzip nochmal in zwei Runen aufsplitten, ganz genau. Und ich wollte ja halt so tief runter wie möglich gehen, also 3 Runen. Und diese 3 Runen, die möchte ich jetzt euch auch mal vorstellen. Und allein das ist schon interessant, auf was ich da eben halt so gestoßen bin. Fangen wir mal mit der ersten Rune an. Ihr habt ja in den letzten Tagen auf unseren Social-Media-Profilen auch immer wieder mal ein Bild von einem Bluetooth-Zeichen gesehen. Von dem her, wenn ihr euch das jetzt vielleicht nebenbei mal so anschaut oder vor Augen führt, dann könnt ihr auch was damit anfangen, wenn ich euch die Runen beschreibe. Die erste Rune, die sieht einfach im Prinzip aus wie ein X. Im Runenalphabet nennt sich diese Rune Gebo. Im deutschen Alphabet entspricht das dem G, wie zum Beispiel in Gates oder in 5G.
Oh mein Gott.
Genau. Und
die Wahrheit.
Diese Runen, die stehen immer für bestimmte positive Eigenschaften und gleichzeitig auch für bestimmte negative Eigenschaften. Dieser nordischen Mythologie und diesem Runendings liegt halt zugrunde, dass das was mit Energien zu tun hat. Da gibt es halt positive und negative Energien und so. Und die lösen halt bestimmte Dinge aus. Das soll uns jetzt überhaupt nicht interessieren. Nur wo die Begriffe herkommen, die ich jetzt gleich nennen werde. Also dieses G, das steht im positiven Sinne für Begriffe wie Geschenk, Großzügigkeit oder Geben. Und jetzt ist mal so die Frage an dich, wenn ich an die Corona-Zeit denke. Und wir bewegen uns ja jetzt Informationstechnologie, Internet. Was ist als Geschenk oder als Geben in der Corona-Zeit im Internet zu bezeichnen gewesen? Was für Dinge sind auf einmal im Internet umsonst und frei zugänglich gewesen für alle während dieser Corona-Zeit? Da wurde auch häufiger drüber geredet.
Pornos.
Ach, okay, auch das behalten wir mal im Hinterkopf. Also, als Geschenk haben wir irgendwie Pornos bekommen, ja? Auf der anderen Seite steht aber die gleiche Rune auch für Begriffe wie Ekstase, Sexualmagie, Opfer und gekaufter Einfluss.
Oh mein Gott, die Wahrheit.
Genau. Und jetzt sind wir schon wieder da drin. Das heißt, eine Strategie ist offensichtlich, dass die Anbieter, die hinter dem Ganzen stecken, in dieser Bluetooth-Verschwörung, so nennen wir sie mal, offensichtlich der Bevölkerung geschenkt, Pornos geben, um sie zur Sünde zu verleiten.
Oh mein Gott, Bestrafung.
Und diese Rune symbolisiert auch eine zugrunde liegende Kraft und ein Gefolgssystem. Wir sollen also dadurch, so Brot- und Spielemäßig, ja, dadurch, dass wir übersexualisiert werden, sollen wir in die Abhängigkeit getrieben werden von diesen Unternehmen. Und ein Mangel der Energie dieser Rune sorgt für Gier, Schwäche, Armut und Einsamkeit. Alles irgendwie Dinge, vor allen Dingen Einsamkeit. Quarantäne, Isolation, Einsamkeit, das passt halt alles irgendwie zusammen. Und das ist jetzt nur die erste Rune gewesen. Die zweite Rune, die sieht aus wie ein gerader Strich oder wie ein I, heißt Isa und steht tatsächlich auch für das I im deutschen Alphabet, das I wie zum Beispiel Impfstoff. Nur mal als Beispiel. Ja? Diese Rune, die steht für Antimaterie, schwarzes Loch, Brücke zwischen den Welten und dem Jenseits, Ego, Selbstbewusstsein und kann Mystiker, Schurken oder Tote symbolisieren. Finde ich in diesem Zusammenhang auch ganz interessant, wenn man sich noch anguckt, ein Mangel an dieser Rune lässt die Lebenskraft erstarren, macht egozentrisch und macht blind für das Ganze. Und genau in diesem Zustand befinden wir uns ja auch heute. Im Übrigen lässt Lebenskraft erstarren beim Mangel, Mangel an Impfstoff lässt Lebenskraft erstarren, könnte sein, also auch da
oh mein Gott,
finden sich irgendwelche Parallelen wieder. Ja, und blind für das Ganze, das ist ja der Zustand, in dem sich die Gesellschaft heute befindet. Ansonsten würden ja viel mehr Leute solche Sachen letzten Endes auch verstehen. Und dann haben wir noch eine dritte Rune. Diese Rune sieht im Prinzip so ein bisschen aus wie so ein eckiges B, nennt sich Berkano und steht auch für das B im deutschen Alphabet. B wie Bezos zum Beispiel. Keine Ahnung, fällt mir ja nur jetzt spontan ein. Und diese Rune steht für den Kreislauf aus Geburt, Leben und Tod, gilt als Herrscher über alles Beschützende und Verbergende. Das ist schon mal interessant. Herrscher über alles Verbergende. Datenschutz, Geheimnisse, Bluetooth-Technologie, Datenübertragung, Firmen, die ein Interesse an unseren Daten haben. Ich glaube, mehr Stichworte brauche ich an dieser Stelle gar nicht mehr zu nennen. Des Weiteren steht diese Rune für einen Satz, der auch sich so bewahrheitet, nämlich, das habe ich original so gefunden, für den Satz, was klein ist, kann dennoch wichtig sein. Stichwort Viren zum Beispiel. Merkwürdig.
Oh mein Gott, die Wahrheit.
Ein Mangel an der Energie dieser Rune steht für Sterilität von Geist und Körper. Sterilität, haben wir das nicht eben schon mal kurz gehört? Sterilisation, oh, Bill ja. Gates und so weiter und so fort. Huch. Und für die Stagnation in allen Lebensbereichen.
Quarantäne.
So, das jetzt nur mal, was die Bedeutung der Runen angeht. Ich finde, das ist schon sehr verdächtig, aber es wird noch besser. Ich habe die Fact My Brain Detektei hat noch tiefer gegraben sozusagen. Jetzt arbeite ich mal kurz ein bisschen mit Zahlen. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass es ein Runenalphabet gibt und natürlich auch ein Äquivalent, unser Alphabet. Und jetzt habe ich einfach mal geschaut, an welcher Stelle im Runenalphabet diese Runen stehen und an welcher Stelle im deutschen Alphabet die stehen. So, wenn wir mit der ersten Rune anfangen, die steht im Runenalphabet an Stelle 7, in unserem Alphabet praktischerweise auch an Stelle 7. Das ergibt zusammengenommen 14. Einfach mal für den Hinterkopf merken. Die zweite Rune steht im Runenalphabet an Stelle 11 und im deutschen Alphabet an, also in unserem, ist ja gar nicht das Deutsche, im unserem Alphabet, im lateinischen Alphabet, auf Stelle 9. 11 und 9 ergibt zusammen 20. Die dritte Rune steht im Runenalphabet an Stelle 18 und in unserem Alphabet an Stelle 2. Ergibt auch 20. Wir haben also jetzt 14, 20, 20. Leute, was war am 1.4.2020? Frage ich mich da. Ich habe mal nachgeschaut und interessanterweise hat am 1.4.2020 das Robert-Koch-Institut einen Musterbescheid zur Anordnung der häuslichen Quarantäne veröffentlicht. Das kann doch kein Zufall sein.
Oh mein Gott, die Wahrheit.
Das nur mal zu den Zahlen. Aber da wir jetzt gesehen haben, dass jede Rune für einen Buchstaben steht, habe ich mir überlegt, okay, wenn ich diese Buchstaben jetzt unterschiedlich miteinander kombiniere, mal sehen, was dabei rauskommt. Und es gibt ja 6 verschiedene Möglichkeiten, die 3 Buchstaben miteinander zu kombinieren. Und die erste Möglichkeit ist die Reihenfolge G, I und B. Gib, das deutsche Wort. Aber ich meine jetzt eben halt Abkürzungen. Und auch da lassen sich ganz interessante Sachen finden. Also zum einen steht die Abkürzung GIB. Oder was heißt Abkürzung? Der Begriff GIB wird in der Computerspielszene, vor allen Dingen bei Ego-Shootern, verbreitet für ja das gewaltsame und blutige Töten. Gewaltsames und blutiges Töten, Blut, Stichwort Adrenochrom und so weiter und so fort, brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Ja, also das Gibben ist im Spielerjargon das blutige Töten einer anderen Spielfigur. Das fand ich auf jeden Fall schon mal interessant, aber es geht auch noch weiter. GIB stand im Dritten Reich für den Generalbauinspektor. Also das war ja der Speer beispielsweise. Also wenn es darum geht, etwas aufzubauen, dann ist GIB hier auch eine ganz wichtige Abkürzung. Okay, das hat mich jetzt noch nicht so sehr vom Hocker gehauen. Da habe ich gesagt, okay, interessant, dass es da am Rande die ein oder andere Bedeutungsüberschneidung gibt. Aber gucken wir mal nach. GIB, es gibt, geht dann natürlich auch GBI, logischerweise. Und das GBI, das ist eine Gewerkschaft, nämlich die Gewerkschaft für Bau und Industrie in der Schweiz.
Oh mein Gott.
Die mittlerweile sich vereinigt hat in eine Gewerkschaft, die nennt sich Unia. Und das ist die größte Gewerkschaft in der Schweiz. Also von wegen, die Schweiz ist immer neutral und so weiter und so fort. Offensichtlich ein ganz großer Big Player. Aber auch hier in Deutschland lassen sich Zeichen finden. Jetzt geht's nämlich zu der Abkürzung GBI. Das war ja die nächste Möglichkeit. Gerade hier in Hamburg aktuell, GBI ist das Großhamburgische Bestattungsinstitut. Und natürlich braucht man in diesem ganzen Gesamtbild auch Bestattungsinstitute, denn wir merken ja, Menschen sterben eben durch Corona verstärkt. Das ist gut für die Bestattungsinstitute. Machen wir uns nichts vor. Des Weiteren, wenn wir nach Amerika schauen, GBI bedeutet Ground-Based Interceptor und ist ein Raketenabwehrsystem der USA, die vor allen Dingen dafür da sind, Interkontinentalraketen, also Langstreckenraketen, abzufangen. Auch interessant. Dann die nächste Kombinationsmöglichkeit, IBG. IBG steht für Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten und ist eine Organisation, die sich dafür stark macht, dass Jugendliche international für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Ja, nach außen hin, selbstverständlich. Mhm. Ja. Was da wirklich passiert, brauche ich euch, glaube ich, überhaupt gar nicht zu sagen. Das wissen wir mittlerweile alle. Dann ist auch IBG die Internationale Buchwissenschaftliche Gemeinschaft. Auch hier Informationstechnologie aus dem analogen Zeitalter. Ja, und auch natürlich mit Printmedien lässt sich auch heute noch Information und Wissen verbreiten. Also nicht nur das Internet hängt da mit drin, auch die Printmedien hängen da irgendwie mit drin. Und dann gibt es auch tatsächlich noch eine Partei, BIG, das Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Eine Partei, die von Migranten gegründet wurde und sich vor allen Dingen für die Rechte von Migranten stark macht und gegen Homosexualität und gleichgeschlechtliche Liebe ist beispielsweise. Dann haben wir noch eine letzte Abkürzung, BIG. Auch interessant in Corona-Zeiten. Das ist nämlich die Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit. Also die Krankenkassen hängen da offensichtlich auch irgendwie mit drin in dem Ganzen. Ja, und jetzt zum Schluss bei den letzten beiden Kombinationsmöglichkeiten. Da wird's jetzt richtig spooky tatsächlich. Nämlich das BGI. Das BGI, so hieß früher das sogenannte Beijing Genomics Institute, Peking. Zack, schon sind wir in China. Und was macht dieses Institut tatsächlich? Das ist im Bereich der Grundlagenforschung über Erbgut, Stichwort Eugenik und so weiter und so fort. Da schließt sich der Kreis auf jeden Fall. Und ja, ist bis heute tätig, hat Kontaktstellen sowohl in China als auch in Cambridge, in der Cambridge-Uni in den USA und in Frederiksberg in Dänemark. Also Europa, USA, auch da ist das BGI unterwegs. Und wenn das noch nicht Beweis genug sein sollte, dann haben wir noch die Abkürzung IGB als letztes. Wofür könnte das stehen? Das ist das Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik. Und wozu forschen die? Die forschen über Zell- und Gewebetechnologien, In-vitro-Diagnostik, virusbasierte Technologien, Stichwort Mikrochips bei einer Impfung und so weiter und so fort, ne? Funktionelle Inhaltsstoffe, Wassertechnologien und Wertstoffrückgewinnung, Membrane, funktionale Oberflächen und Materialien, regenerative Ressourcen, industrielle Biotechnologie, Katalysatoren und bioinspirierte Chemie. So, hier haben wir also das Know-how aus dem Chemie-, Biotechnologie-, Virusbereich und so weiter und so fort zusammen mit dem Institut da aus Peking. Also, ihr seht schon, was in diesem Bluetooth-Symbol alles so drinne steckt. Das ist ganz unglaublich, worauf man da stoßen kann. Und nachdem wir euch jetzt die ganze Wahrheit gesagt haben, die ganzen Zusammenhänge offenbart haben, bevor wir uns dann nochmal Gedanken darüber machen, was das jetzt alles zu bedeuten hat und was wir für Schlüsse daraus ziehen, schlage ich vor, dass wir uns, um das sacken zu lassen, erstmal noch ein bisschen Musik anhören.
Hallo Menschen!
Hallo Menschen!
Herzlich willkommen zu unserer Late-Night-Shadow-Playlist. So, jetzt können wir auch wieder mal ein bisschen labern. Super, ne? Das war jetzt einfach mal mega, mega alles geplant und aufgedrüselt, aber die Wahrheit ist raus. Mega geil auf jeden Fall, dass wir jetzt auch...
Ja, dass die im Übrigen so als Info ganz am Anfang in dem Intro, die Wahrheit, das Flüstern und überhaupt die Stimme am Anfang, ja, das war ich.
Richtig. So, wir wollen mal erstmal ganz gar nicht lang schnacken, sondern wollen
Mucke.
Direkt Mucke auf die Playlist setzen. Ich bin der Meinung, wir müssen es mal von diesen ganzen Theorien, von dem ganzen Coronavirus und so weiter freimachen. Deswegen, wir müssen uns heilen und... Bedeutend zu dem Wort habe ich von Tom Odell das Lied Heal, was ich auf die Playlist setze. Das Wort, habe ich gerade das Wort gesagt? Ich meine den Song, lol.
Ich dachte zuerst, jetzt kommt Michael Jackson Heal the World.
Nein, jetzt kommt, den hast du ausgesucht, den Song.
Hä? Nein.
Ach so.
Habe ich nicht. Ich setze auf die Playlist von der Band Mochiba das Lied Rome Wasn't Built in a Day.
Okay, alles klaro. Ja, so, nachdem wir jetzt die ganzen Songs auf die Playlist gepackt haben und die Wahrheit präsentiert haben, sprechen wir jetzt ein wenig darüber, was eigentlich momentan los ist. Also Leute, es geht so viel Scheiße ab hinsichtlich dieser ganzen Theorien. Ich nenne es jetzt ganz mal bewusst nicht Verschwörungstheorien, sondern Theorien, krude Theorien, könnte man auch einfach sagen. Es ist krass, wie viele Informationen im Netz kursieren. Es ist krass, wie viele Ansichten gegeben sind, verbreitet werden, wie viel mediale Aufmerksamkeit dem Ganzen zugutekommt und wie viel Verwirrung es eigentlich stiftet. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt darüber sprechen, wie sowas eigentlich passiert, wie sowas entsteht, welche Faktoren psychologisch, wie auch sozial, wie auch soziologisch, wie auch ökonomisch beispielsweise mit reinspielen, um solche Theorien aufzustellen und warum den Glauben geschenkt wird.
Und darüber hinaus wollen wir auch ein bisschen darüber sprechen, was wir oder im Schwerpunkt ich so in der letzten Woche erlebt habe, als ich mich so ein bisschen intensiver mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe und mich quasi ja im Rahmen einer Undercover-Recherche, um es mal dramatisch auszudrücken, auch in diese Telegram-Gruppen begeben habe, was ich da so erlebt habe und was wir gemacht haben, welche Funktionsmechanismen wir ausgenutzt oder benutzt haben in der Ankündigung unserer Sendung, also auf unseren Social-Media-Kanälen und jetzt natürlich auch in der Sendung, was unsere in Anführungsstrichen Verschwörungstheorie, die wir hier präsentiert haben, angeht, wie die sozusagen aufgebaut ist. So. Um diese ganzen Sachen wollen wir uns jetzt im letzten Teil einmal kümmern.
Sie, claro. So, deswegen schnacken wir auch gar nicht lange. Ich habe eine Studie, ein Dokument, ein Dokument gefunden. Das packe ich euch auch in die Shownotes. Das könnt ihr euch mal selber durchlesen, wenn ihr da Interesse habt. Dort habe ich ein paar Faktoren gefunden, die dazu beitragen, warum Verschwörungstheorien Glauben geschenkt wird. Grundsätzlich will ich erstmal eine...
Welche Faktoren könnten das denn sein?
Ja, du.
Erzählst du uns das?
Ja, natürlich. Also da sprechen wir beispielsweise von Kontrollverlust erstmal. Durch Verschwörungstheorien wird das Bild erzeugt, dass man die Kontrolle über seine Lebenswelt verliert und dementsprechend abhängig gemacht wird von anderen Personen. Wir beispielsweise Menschen, jeder, der sich mal mit der Maslow'schen Bedürfnishierarchie auseinandergesetzt hat, der wird feststellen, dass das zweite Wachstumsbedürfnis, also im Prinzip unter dem Fundament physiologische Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, Ficken, darüber befindet sich das Sicherheitsbedürfnis. Und wenn dieses nicht befriedigt ist, sowohl sozial als auch beispielsweise monetär, als auch beispielsweise individuell, wie wir uns in unserer Gesellschaft bewegen wollen, wie wir sein möchten, dann fühlen wir uns bedroht. Und dann fühlen wir uns einfach so derartig eingekesselt und abgeschottet, dass schon mal, wenn jemand mit einer Idealvorstellung oder besser gesagt mit einer Ideologie um die Ecke kommt und sagt, ja, pass mal auf, das ist so und so, das unterstützt das Ganze halt noch.
Ja, und gerade in der aktuellen Zeit erleben wir das viel in der Bevölkerung verteilt, dass es eben halt Leute gibt, die gar nicht mal bewusst, sondern oftmals unbewusst diese Sicherheit im eigenen Leben halt nicht mehr so empfinden, halt aufgrund der Unsicherheit der Dinge, die da draußen in der Welt alle so passieren. Im Moment Corona selbstverständlich, vor allen Dingen am Anfang, als noch niemand so genau wusste, was ist das jetzt eigentlich und was passiert da, und auf einmal werden Maßnahmen ergriffen, Grundrechte eingeschränkt, ich verliere ein Stück meiner selbstverständlichen Freiheit, muss man ja hier in Deutschland einfach sagen. Das kann Menschen natürlich verunsichern. Und wenn dann diese Verunsicherung sozusagen aufgegriffen wird und zurückgespiegelt wird, ja, beispielsweise so, wie wir es am Anfang der Sendung auch gemacht haben, mit Fragen wie: Seid ihr der Meinung, dass das noch alles normal ist, was auf dieser Welt passiert? Was für eine Frage überhaupt, ja? Normal, der Begriff leitet sich von dem statistischen Begriff Norm ab, Normalverteilung und so weiter und so fort. So, ja. Also was ist schon normal, was da draußen in der Welt passiert? Die Frage ist eigentlich schon völlig blöd. Aber in der heutigen Zeit wissen viele Menschen anscheinend sofort, was damit gemeint ist, und sagen, nee, Moment, das stimmt. Das ist überhaupt gar nicht normal. So, und dann ist der erste Schritt ja schon getan.
So, und wenn etwas vor allen Dingen nicht normal ist und unnormal ist, so wie jetzt beispielsweise die Shutdown-Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie, die gesteigerte Hygiene im Alltag, dann braucht man einen Schuldigen, den man in die Ecke stellen kann und sagen kann, der ist schuld daran, mit dem kann ich nicht, oder besser gesagt, ja, ich zeig mit dem Finger auf denjenigen. Und das wird ja in diesen ganzen Verschwörungstheorien auch unter anderem benannt, dargestellt und vor allen Dingen auch beschrieben. Es stehen immer die größeren, die höheren Mächte an vorderster Front und initiieren im Prinzip diese ganzen Ereignisse. So, dass jetzt beispielsweise eine Pandemie gerade...
Die da oben!
Ganz genau. Also fangen wir ja mal mit dem grundlegenden Fakt an, wo beispielsweise der Coronavirus herkommt. Es wird gesagt, der kommt aus einem, von einem Markt in Wuhan. So, der ist dort dadurch, dass die halt ein bisschen außergewöhnliche Tierarten essen, von dem Tier auf den Menschen übergesprungen. Aber jetzt
kurzer Fact an dieser Stelle: Eine Krankheit, die vom Tier auf den Mensch überspringt, nennt man übrigens Zoonose.
Ah, okay, Zoonose ist da passiert, Punkt. Jetzt steht da zufälligerweise aber auch das nationale biologische Sicherheitszentrum, bla bla bla.
Dieses Labor meinst du?
Ja, ja, dieses komische Labor. Keine Ahnung, wie das bezeichnet wird. Auf jeden Fall ist das dann wieder ganz, ganz komisch. Und das wurde bestimmt von China initiiert. Und dann hängen da auch noch die USA mit drin, weil die USA nicht gut ist mit China oder doch gut ist oder weiß ich nicht was. Also man blickt eigentlich selber gar nicht mehr durch. Ich mittlerweile auch nicht mehr, um ehrlich zu sein, weil einfach so viele Informationen geschürt werden.
Stichwort Information. Nächster Punkt, den wir halt auch angewendet haben. Das ist ja auch wichtig, einerseits Informationen zu streuen und andererseits keine Informationen zu streuen. Das heißt, Informationen, die eigentlich wenig Gehalt haben. Ja, einfach Dinge, Sätze sagen, Zwischenfragen stellen, so wie ich das vorhin auch getan habe. So, das kann doch kein Zufall sein, zum Beispiel. Ja, natürlich ist das Zufall. Ja, natürlich ist das Zufall. Gehäufte Zufälle kommen uns dann immer komisch vor. Und wenn dann im Sprech- oder Schreibtext auch noch drin steht, ja, das kann doch kein Zufall sein, oder? Kommt euch das nicht merkwürdig vor? Noch ein Zufall, das kann, und so weiter, ist ja statistisch überhaupt gar nicht mehr möglich. Das sind alles Dinge, die uns, unsere Gedanken, unsere Betrachtungsweise in eine bestimmte Richtung lenken sollen, die aber gleichzeitig eigentlich null Inhalt haben, sondern so allgemein Plätze sind, die da halt einfach platziert wurden.
Richtig, und das Ganze wird ja auch nochmal emotional gepusht im Hintergrund, weswegen es halt so eine Wichtigkeit erfährt für den Menschen. So oder so haben wir da also mehrere Faktoren, die da ineinander spielen. Also zum einen halt das Sicherheitsbedürfnis, was bedroht ist, also das Unsicherheitserleben im Prinzip, den emotionalen Aufputscher, die Informationen, die zu dem Zufall dazu gehören und erklären, dass es gar kein Zufall ist, und letztendlich halt auch noch dadurch, dass man so unsicher ist, ein gesteigerter Glaube daran, dass man auf jeden Fall diese Antwort glauben kann, weil wir Menschen wollen ja immer auf unsere Fragen eine Antwort finden, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen.
Stichwort Antwort glauben kann, da auch immer, und das haben wir ja genauso gemacht, dass in diesen Telegram-Gruppen sieht man das auch immer, die Aufforderung, überprüft alles, was wir sagen, überprüft die Quellen, guckt selber nach, und alles das, was ich eben erzählt habe, das könnt ihr alles selber im Internet finden. Das habe ich innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten habe ich mir das eben halt zusammengesucht und die einzelnen Fragmente gesehen und habe gesagt, ach, die lassen sich wunderbar zu einer eigenen Theorie verbinden, ganz einfach.
So, und wenn man das auch nochmal richtig kommuniziert, da gehen wir ein bisschen in die Kommunikationspsychologie rein, wenn man das, wie gesagt, mit emotionalem Wert gleichsetzt oder dazusetzt, adaptiert, sagen wir es einfach mal so, dann wird dem Ganzen auf jeden Fall nochmal mehr Beachtung geschenkt. Letztendlich prüft die Quellen, ja, das ist klar, prüf aber auch Gegenquellen, hinterfrage, kritisiere. Und da möchte ich mal auf diesen Kritikpunkt eingehen, diese ganzen Telegram-Gruppen. Die Telegram-Gruppen sind gefiltert, Leute. Die WhatsApp-Gruppen sind gefiltert. Die ganzen Informationen, die euch da preisgegeben werden, die sind gefiltert. Die sind ausgewählt. Das ist ja nicht ein Diskurs mit anderen vielen Menschen, wo man zu einer einheitlichen Meinung kommt, weil man verschiedenste Meinungen hat. Und die dann, wie gesagt, sich zu einer Meinung zusammensetzen, sondern es ist halt ausgewählt. Und diese Auswahl letztendlich, die macht es natürlich, dass das Bild stimmig erscheint von der Verschwörungstheorie.
Zum Thema Auswahl und Telegram-Gruppen da auch dann noch so eine Hintergrundinformation. Es ist nämlich so, wenn man dort in diese Gruppen reingeht, und das habe ich ja tatsächlich auch getan, in die Gruppe von Xavier Naidu und in die Gruppe von Attila Hildmann, dann bin ich noch in so einer Übersichtsgruppe und in einer Gruppe, wo es um Demonstrationen und Kundgebungstermine geht. Und wenn man in diese Gruppen geht, dann kann man nämlich alles sehen, was dort in diesen Gruppen steht, aber man kann selber dort nichts reinschreiben. Und wenn man selber Beiträge hat, dann, die haben da so ein Netzwerk halt aufgebaut, dann läuft das immer über irgendwelche Administratoren, die das dann in die entsprechenden Gruppen weiterverteilen. Also da findet schon auch eine Auswahl dessen statt, was dort in die Gruppen gelangt, und ist eben halt nicht ganz so offen und öffentlich, wie die es selber immer gerne von sich sagen und ja letzten Endes auch begründen, warum sie Telegram benutzen, weil über WhatsApp wird das halt nicht gehen, weil da lesen ja die Geheimdienste mit und das wird irgendwie kontrolliert und sonst irgendwas, und Telegram ist da tatsächlich so ein bisschen außen vor, aber so ganz unkontrolliert, wie man dann denken könnte, läuft das da in diesen Gruppen eben halt auch nicht ab.
Richtig, und ich finde es halt auch bemerkenswert, wie diese ganzen Gruppen in einer Vielzahl aufgedrüselt werden. Also es gibt ja nicht die eine Telegram-Gruppen oder drei oder vier, es gibt ja wie viele, 50?
Ja, ungefähr. Also ich habe ein PDF-Dokument vorliegen, wo so ein erstes Verzeichnis an Telegram-Gruppen drin sind. Du hast
ein Dokument vorliegen?
Ja, ja.
Oh mein Gott, ein Dokument. Merkt ihr das? Das hört sich jetzt auch total wichtig an.
Das habe ich ja von den Leuten selber.
So.
Und ich glaube, das Inhaltsverzeichnis über die ganzen Gruppen, die es so gibt, geht über 3 DIN A4 Seiten.
Ganze 4 DIN A4 Seiten. Merkt ihr
3 DIN A4 Seiten.
3 DIN A4 Seiten.
Nicht die Fakten verdrehen, wir erzählen hier nur die Wahrheit.
Die Wahrheit. Ja, wie dem auch sei. Also das ist halt, du hast halt unmenschlich viele Kommunikationskanäle, dadurch Unmengen an Informationen. Und diese Informationen, die kannst du doch alle gar nicht in irgendeiner Art und Weise systematisch ordnen in deinem Kopf. Oder
nee, und vor allen Dingen, wenn man sich diese ganzen Informationen so reinzieht. Mhm. Und ohnehin, wir haben ja vorhin gesagt, so dieser Faktor Unsicherheit und so weiter und so fort spielt ja eine ganz große Rolle. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein grundsätzlich offener und zurzeit unsicherer Mensch. Und ich, Entschuldigung, ich wäre jetzt in diesem.
Da kommt Gruppen, die Wahrheit aus ihm raus.
Corona. Die haben mich vergiftet, weil ich die Wahrheit erkannt habe.
Genau.
Mit Bluetooth wird mir mein Gehirn verbrannt. Naja, wie auch immer. auf jeden Fall ist es eben halt so, wenn man also als offener, verunsicherter Mensch in diesen Gruppen drin ist und sich dann tatsächlich, wirklich mit diesen Informationen beschäftigt, dann kommt man ja irgendwann ganz automatisch ins Nachgrübeln und stellt sich selber die Frage, vielleicht könnte da ja doch was dran sein, was die sagen. Weil, und das ist ja der nächste Punkt, der wichtig ist, dass wir, Verschwörungstheorien sind ja immer so gestaltet, dass sozusagen der gesunde Menschenverstand im ersten Moment sagt, ah, Quatsch, das kann ja überhaupt gar nicht sein, richtig, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn wir aber versuchen, objektiv da drauf zu schauen, dann stellen wir immer fest, okay, das sind auf jeden Fall Dinge, die wir nicht widerlegen können. So, und damit spielen solche Theorien natürlich auch so ein bisschen, dass ich immer in diesem Zustand irgendwo im Hinterkopf bin, so, ja, zu 100% kann ich das nicht wissen, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht.
Genau, du hast einfach eine 99%ige Sicherheit, aber 1% Unsicherheit und dann kommen Zweifel auf, letztendlich. Und ist ja auch nicht so, als ob das sich nicht alles logisch anhören würde. Und ist ja auch nicht so, als ob da Experten teilweise auch hintersitzen. Diese Menschen tragen einen Doktortitel beispielsweise. Es gibt viele Mediziner, die sich beispielsweise zur Corona-Krise und zu den Maßnahmen gemeldet haben und gesagt haben, ah, das Quatsch und hier und das wird überspielt. Hier der Wodkart heißt der, glaube ich, das ist auch so ein Beispiel.
Wodak.
Ne? Wodak. So, natürlich, der Junge war für den Bund, der war Amtsarzt, der war Seuchenexperte, der hat 22 Jahre in der SPD als Parteimitglied, gehandelt. Oh mein Gott, ey, ich habe heute auch wieder Wortkotze, ne? Naja, wie dem auch sei.
Hast du seit Wochen jede Sendung und du erwähnst es auch in jeder Sendung.
Ich bin auch jedes Mal verkatert, wenn ich in dieser Sendung sitze. Mensch, Spaß. So, wie dem auch sei. Natürlich gibt das dem Ganzen noch eine Prise Ernsthaftigkeit und dann sagt man, ja, nee, das ist nicht 99% Sicherheit, das ist 100%, weil dieser Mensch hat das ja studiert, der hat darin Praxiserfahrung, der hat einen Doktortitel. Also ganz im Ernst, man kann sich teilweise im Internet einen Doktortitel kaufen. Soll jetzt nicht heißen, dass die Leute keine Experten sind, aber wie gesagt, ein Doktortitel erzeugt bei dir halt Sicherheit. Genauso wie ein Professor-Doktor.
Ja, wobei ja gerade, wie sagt man hier, nicht Institutionen, sondern wie heißen denn?
Was meinst du denn?
Kapazitäten.
Ach so.
Wobei Kapazitäten auf einem Fachbereich, also Fachkompetenz quasi, ja von Verschwörungstheoretikern auch total gerne in Frage gestellt wird. Und nicht nur das, sondern Wissenschaften insgesamt. Also das habt ihr vielleicht auch nicht, selber ja schon mal festgestellt, wenn man mit einem Menschen, der in diesem Bereich unterwegs ist, sich unterhält, der häufigste Satz und das häufigste Argument, was da kommt, ist der Satz, nö, das glaube ich nicht. Also selbst wenn man sagt, ja, hier wissenschaftlich gibt's ja 100 Studien, die alle belegen das, dann lautet die Antwort oft, nö, das glaube ich nicht. So. Und was kann man dann noch für Argumente vorbringen?
Gar keine.
So, nee, an die Wissenschaften glaube ich nicht. Das hat sich ja, wie die Wissenschaft arbeiten muss, das hat sich ja auch irgendwie jemand einfach ausgedacht und aufgeschrieben und Regeln formuliert.
Ja, so
was denn, wenn das alles nicht
Welt
stimmt? Ja. Das haben irgendwelche Leute behauptet und so steht es in den Büchern drin, aber stimmt das wirklich? So, weißt du, solche Fragen und so.
Und dann sage ich immer ganz im Ernst, Schätzchen, du brauchst da ja auch nicht dran glauben. Das ist auch in Ordnung, ne? Man muss nicht immer überall dran glauben, aber du brauchst halt auch, und da kommen wir zu dem nächsten Faktor, nicht jedem deine Meinung aufschwatzen.
Ich hab doch studiert und hab gelernt, wie wissenschaftliche Methoden arbeiten. Ja, die Universitäten sind ja auch kontrolliert, da wird dir ja nur das beigebracht, was du wissen sollst.
Genau, richtig. Ne?
Und so weiter und so fort.
Ja, das ist alles einfach übertrieben. So, jetzt habe ich den Faden verloren, scheiße. Wollte auf noch einen Faktor aus.
Überleg mal kurz, dann erzähle ich so lange halt einfach weiter. Also, ich will einmal kurz zusammenfassen, damit das alles nicht zu lang wird, was wir jetzt gemacht haben und was wir in dieser Sendung auch darstellen wollten. Auf Social Media haben wir etwas angewendet, was man in diesen Verschwörungskreisen halt auch oft findet. nichtsaussagende Bilder, wenn sie für sich stehen, kombinieren mit nichtsaussagenden Aussagen oder mit ins Nachdenken bringenden Fragen. Ja, keine Ahnung, wer das gesehen hat auf Social Media, ich habe ein Bild von dem Buch Grundgesetz gepostet und habe dazu geschrieben, unser Grundgesetz ist in Gefahr. So, dann noch irgendeinen schmissigen Hashtag drunter und schon zack.
Und hättest du jetzt, weiß ich nicht, 50.000 Follower, dann hätten die alle gesagt, oh mein Gott, apropos, Tobias hat gesagt, das Grundgesetz ist in Gefahr.
Apropos Zahlen, ich beziehe mich jetzt mit den Zahlen tatsächlich nur auf Twitter. Ich habe das mal ausgewertet. Jetzt muss man natürlich dazu wissen, das wisst ihr aber natürlich, wir haben keine große Reichweite, überhaupt gar keine große Reichweite. Gerade auf Twitter hat unser Account sagenhafte 31 Follower. Aber trotzdem, auch mit dieser kleinen Reichweite, ich habe in der vergangenen Woche 6 Tweets verfasst, genau nach dem Schema, was ich eben aufgezeigt habe. Ein Bild, das war entweder das Bild eines Bluetooth-Symbols oder das Bild von unserem Grundgesetz oder das Bild von einem Coronavirus. Diese drei Bilder habe ich benutzt, nicht mehr. Und auf diesen Bildern steht auch nichts drauf. Das ist einfach nur ein Bild von dem Symbol oder Ding, was ich eben halt beschrieben habe. Und dazu habe ich immer einschlägige Hashtags natürlich verwendet. Das ist im Internet ganz wichtig, die richtigen Hashtags zu kennen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann meistens einen relativ nichtsaussagenden Text dazu geschrieben. Ja, wie solche Fragen, ist alles noch normal, das Grundgesetz ist in Gefahr, am Montag enthüllen wir die Wahrheit, bla. Ich habe inhaltlich nichts geschrieben oder gesagt. Und innerhalb von 72 Stunden, also die Tweets kamen natürlich nach und nach auf diese Zeit verteilt, aber innerhalb von 72 Stunden haben sich immerhin knapp 5.100 Menschen diese Bilder und Tweets angeschaut. Manche davon haben die auch geliked, auch wenn eigentlich aus meiner Sicht rational da gar nichts drauf ist, was man liken kann, weil es nichts aussagend ist, aber haben die geliked. Andere folgen uns seitdem.
Ja, haben die einfach, das hat die einfach angefixt.
Grüße gehen raus an dieser Stelle an alle Leute, die in den vergangenen Tagen gedacht haben, oh, okay, da ist ein Account, ein Podcast, endlich mal einer, die auf unserer Seite sind und auch irgendwie verschwörungstheoretisch unterwegs sind und so weiter und so fort. Schön geirrt, das Gegenteil ist der Fall. Ich hoffe, an unserer Verschwörungstheorie und an diesen Funktionsmechanismen, über die wir gerade sprechen, merkt ihr, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist.
Genau so ist es nämlich. Und wenn wir da jetzt im Anschluss irgendwelche Morddrohungen zu bekommen, liebe Leute, ne, ich kenne ein paar Hacker und dann hacke ich eure PCs, kriege eure IP-Adresse raus und liebe Leute, dann wandert eine schöne Strafanzeige ein.
Das brauchen wir ja gar nicht, da wir mit unserem Podcast gegen Verschwörungstheorien sind und somit ja auch Systemmedien sozusagen. Mhm. Und da das System ja, wie wir eben gelernt haben, mit dieser Bluetooth-Verschwörung auseinandersetzt, kennen wir schon längst eure IP-Adressen. Brauchen wir gar nicht mehr rauszufinden.
So eine Kacke aber auch. Nee, also ich finde es tatsächlich krass, dass
wir können hier erzählen, was wir wollen und ihr könnt da überhaupt gar nichts
machen. Weil im Grundgesetz steht nämlich Meinungsfreiheit.
Ha, schön, ist das nicht toll.
So. Naja, wie dem auch sei, aber ich finde es halt
ach
wirklich
so, und
krass,
Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz im Übrigen, das meinte ich ernst, die Post. Natürlich ist unser Grundgesetz Gefahr und zwar von solchen Idioten wie euch.
Was besagt denn der Absatz 4 überhaupt? Ich hab's mir nicht durchgelesen.
Der Absatz 4 besagt, also der Artikel 20 Grundgesetz als Gesamtes besagt, ich fasse das jetzt kurz zusammen, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Bundesstaat ist, ein demokratischer Bundesstaat und alle Gewalt vom Volke ausgeht. Das steht da drin. Und im Absatz 4 steht drin, dass jeder Deutsche oder jeder Bundesbürger das Recht hat, sich zur Wehr zu setzen, wenn diese Grundsätze der Demokratie in Gefahr sind. Da steht in Absatz 4 drin. Und wir als Podcast setzen uns zur Wehr, denn durch diese ganzen Verschwörungstheoretiker ist das in Gefahr. Und eine Sache noch zu Attila Hildmann tatsächlich.
Ja, da wollte ich auch noch eine Sache zu sagen.
Wunderbar. Ja, dann mach du mal.
Liebe Leute, PS, Attila Hildmann postet ungefähr jeder 10. Post von ihm, ist nämlich eine Werbung für seinen Onlineshop. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass das unterschwellige Werbung ist?
Und nicht nur jeder 10. Post, den er irgendwie schreibt, sondern auch in seinen Sprachnachrichten, dann kommen dann immer mal wieder Sachen so, ja, jetzt bin ich hier auch bei dem und dem Geschäft ausgelistet worden, wegen der Sachen, die ich so äußere. Ihr seht also, man darf hier überhaupt gar nicht mehr seine Meinung sagen, sonst bestraft einen das System. Und das, obwohl in meinen Produkten ja nur natürliche Zutaten sind und die Vitamine und dem Produkt das und das und so weiter und so fort, ist halt genau wie Noah das vorhin gesagt hat, ist halt eine sehr perfide Form von Werbung, die da eben halt betrieben wird. Und jeder, der sich die Mühe macht, mal in diese Telegram-Gruppe von ihnen zu gehen, wird eben halt feststellen, in regelmäßigen Abständen sind Bilder, Texte, Sprachnachrichten dabei, die eigentlich eindeutig Werbung für seine Firma und für seine Produkte sind.
Und wer repräsentiert am besten sein Unternehmen? Natürlich Attila Hildmann selber, der die Gruppe betreibt. So.
Und dann vielleicht auch noch ein paar Worte zu Ken Jebsen.
Oh, holy
crap. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt halt ein Video.
Wer ihn nicht kennt, er hat eine super nervige Stimme und überschlägt sich. Der hat, boah, Alter.
Es gibt ein Video, das hatte ich eingangs der Sendung ja schon gesagt, was über 3 Millionen Klicks mittlerweile hat auf seinem YouTube-Kanal, in dem er eben halt irgendwie belegt, was das mit dieser ganzen Verschwörung auf sich hat. Und wir machen das jetzt einfach mal so, möglichst schnell einfach,
dass Noah einfach mal so ein paar
Statements aus dem Video raushaut
und du widerlegst.
Ein paar Worte dazu sagen.
So, als erstes behauptet er, Bill und Melinda Gates, er sagt mal, Bill und Melinda Gates haben die WHO gekauft, indem sie die WHO zu über 80% finanzieren.
Okay, richtig ist Folgendes. Die WHO wird zu 80% aus Spenden finanziert. Ja, das kann man auch kritisieren. Die Staaten sollten sich auch stärker beteiligen an der WHO. Aber zu 80% werden die aus Spenden finanziert und zu 20% eben halt von Staaten, bla bla bla. Von diesen 80% ist die Bill and Melinda Gates Foundation finanziert die WHO nur, in Anführungsstrichen, zu 20% von diesen 80%. Also aufs Gesamte gerechnet sind es irgendwie 16% oder so. Also da stimmt halt einfach die Zahl nicht, was auch immer das zu bedeuten hat.
Genau, so. Zweites Statement, Bill und Melinda Gates haben die Impfallianz Gavi gekauft und kontrollieren sie zu 70%.
Gekauft haben die nicht. Die Gates-Stiftung hat durch ihr Geld die Gründung dieser Organisation überhaupt erst ermöglicht, sitzt auch im Aufsichtsrat. Die Stiftung trägt aber auch hier nur 17% des gesamten Spendenaufkommens für die Gavi.
Drittens, Bill und Melinda Gates haben sich auch in die höchst korrupte Bundesregierung eingekauft.
Ja, hier ist mir tatsächlich überhaupt gar nicht klar, was er meint. Das Robert-Koch-Institut beispielsweise erhält von dieser Foundation projektbezogen Geld zur Erforschung der Pockenimpfung. Das hat mit Corona erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Und unterstützt auch die Virologie das Virologie-Team an der Berliner Charité. Da ist erstmal von der Bundesregierung nichts zu hören oder zu sehen.
Beweise für die Verschwörung. Unsere Grundrechte werden eingeschränkt und bei Hygienedemos werden Menschen verhaftet.
Menschen können auf Demonstrationen verhaftet werden, wenn gegen Auflagen verstoßen wurde. Und es gab auf diesen Demonstrationen Verstöße. Die meisten Menschen konnten allerdings unbehelligt demonstrieren. Und in dem Zusammenhang noch auch ein Wort zum Grundgesetz, weil mal gesagt wurde, wir haben das Grundgesetz hochgehalten während der Demonstration, dann wurden wir verhaftet. Man darf also in Deutschland überhaupt gar nicht mehr das Grundgesetz zeigen. Ja, auch was für ein Irrglaube oder was für ein Irrschluss. Wenn ich das Grundgesetz hochhalte und dabei gegen Auflagen verstoße, dann werde ich festgenommen, weil ich gegen die Auflagen verstoßen habe und nicht, weil ich das Grundgesetz in der Hand hatte. Also hier ist Ursache und Wirkung einfach durcheinander
gebracht. Ich glaube, da wird vor allen Dingen dieses Video von dem jungen Mädchen, ich glaube, es war eine Studentin, die das Grundgesetz vor ihre Brust gehalten hat und mit dem Polizisten diskutiert hat, ganz klar in Szene gesetzt, die im Übrigen, ich glaube, da stand sogar ein anderes Mädchen neben. Sie hatte auch keine Maske auf, also weird. Naja, fünfte Behauptung ist, die Bundesregierung führt jetzt schon Zwangsimpfungen ein.
Nein, tut sie nicht. Wir haben jetzt gerade dieses Gesetz verabschiedet, da steht nichts von Zwangsimpfungen drin und auch der Immunitätsausweis, über den so viel diskutiert wurde, ist ja mittlerweile auch vom Tisch.
So, dann letztes ist die sechste Behauptung, Zwangsimpfungen sollen dazu benutzt werden, Frauen heimlich zu sterilisieren.
Siehe fünftens, es gibt keine Zwangsimpfung, das ist der erste Punkt. Und die Behauptungen über angebliche Versuche in Kenia sind mittlerweile auch schon Jahre alt und gelten als widerlegt.
Gut, ihr merkt, die Leute sind ganz klasse von ihrer Wahrheit überzeugt. Dabei gibt es nur unsere Wahrheit. Die Wahrheit.
Wahrheit. Ganz genau. Also das einfach mal so als kurzen Einblick, was da eigentlich passiert, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Natürlich ist die jetzige Zeit ein guter Nährboden für sowas, überhaupt gar keine Frage. Seid bitte vorsichtig, glaubt nicht alles, überprüft nicht nur die Quellen, sondern überprüft auch einfach euren gesunden Menschenverstand. Ja, wo ich mich auch frage, ja, okay, Bill Gates, einer der reichsten Menschen der Welt, dem gehören viele Organisationen, der ist an vielen beteiligt, hat überall die Finger drin, aber ist er deswegen ein schlechter Mensch? Will er deswegen irgendwie der Weltherrschaft und irgendwie Leute töten und so weiter und so fort? Was für ein Blödsinn.
Warum ist es nicht der Typi von Amazon? Warum ist es nicht Apple? Warum ist es nicht, weiß ich nicht.
Ganz genau.
Russland zum Beispiel. Warum ist es nicht Russland? Warum ist es...
Geiles Video, was ich neulich, gerade vorhin noch in einer Telegram-Gruppe gesehen habe. Da geht's auch um so eine Kundgebung und um irgendeinen Vollpfosten, der da irgendwelche Parolen raushaut, dass das hier alles überhaupt gar nicht geht mit den Maßnahmen und so. Und auf der anderen Seite ein Polizist und ein kurzer Dialog zwischen diesen beiden, den ich dir und euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Jetzt muss man dazu wissen, dass in den Augen der Verschwörungstheoretiker Putin auf jeden Fall einer von den Guten ist und einer der letzten freien Regierungschef der Welt sozusagen, einer der wenigen, der noch freie Entscheidungen treffen darf. Und da wird eben halt auch gegen diese ganzen Maßnahmen, dass es gar nicht geht und eine riesige Verschwörung ist und alles gar nicht echt ist mit dem Virus. Und da sagt der Polizist, darf ich da mal eine Gegenfrage stellen? Wieso ist es denn so, dass der letzte freie Regierungschef der Welt, Wladimir Putin, genau in seinem Land genau solche Maßnahmen auch beschlossen hat? fand ich eine ganz coole Reaktion von dem Polizisten. So. Definitiv. Und dann meinte der Verschwörungstheoretiker nur, ja gut, ich kann jetzt auch nicht alles erklären, aber bla 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 bla.
So. Junge, halt doch einfach deine Fresse, danke.
Auch sehr geil. Ja, also wir wollten euch da einen kleinen Einblick geben, wie solche Sachen funktionieren, warum das vor allen Dingen im Moment halt alles so im Aufwind ist und so einen Auftrieb hat, auf jeden Fall. Beschäftigt euch gern damit, haltet aber euch davon fern. Man soll ja schon wissen, was los ist, aber sich nicht in solchen Blödsinn reinziehen lassen, auf jeden Fall. Und jetzt, um so langsam gen Ende zu kommen, möchte ich das Thema Verschwörungstheorie mal so ein bisschen abschließen, noch mit einem kurzen Dank und einer kurzen Entschuldigung. Ich danke auf jeden Fall all denjenigen, oder wir danken all denjenigen, die in der letzten Woche es auf unseren Social-Media-Kanälen ausgehalten haben, was wir da für einen Mist den ganzen Tag gepostet haben und so weiter und so fort. Das wird jetzt ab heute auch wieder anders werden.
Wir können auch mal für euch klatschen.
Bevor wir aber wirklich die Sendung beenden, gibt es noch eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, die mit Verschwörungstheorien auch überhaupt gar nichts zu tun hat.
Ja, dann hau mal raus.
Ja, wir haben in den letzten Sendungen ja über unseren Ausstiegsplan auch oft geredet und nach Mai sind unsere Apokalypse-Now-Sendungen ja tatsächlich vorbei und deswegen mal so eine Frage an dich. Was wünschst du dir, was denn nach der Corona-Zeit aufgrund der Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben, sich gesellschaftlich und oder politisch in unserem Land verändert oder verändert hat?
Mehr Zusammenhalt, mehr Reflexion, weniger Klassengesellschaft, mehr Klimaschutz und vor allem, dass die Bundesregierung auch wirklich für die Bürger eintritt. Haben sie ja jetzt schon zum Teil gemacht, sollen sie aber in anderen Themenpunkten auch machen. Und zwar weiter. No? Wie ist das bei dir?
Vielen Dank für diese Frage. ja, wie ist das bei mir? Also, ich hoffe, dass die Politik Wege findet oder gefunden hat, die Gesellschaft so zu transformieren, dass bestimmte Probleme, die wir in der jetzigen Zeit erleben, in Zukunft überhaupt gar nicht mehr auftreten. Sprich, vieles, über das wir diskutieren, was Noah eben halt auch gesagt hat, Ungerechtigkeit in der Verteilung des Vermögens beispielsweise, aber eben halt auch solche Sachen wie der Virus, wie das Klima und so, die haben alle etwas zu tun mit der Art und Weise, wie wir leben und mit der Art und Weise, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Und ich erhoffe mir, dass durch die Lehren aus der Corona-Zeit in diesem Gesellschaft- und Wirtschaftssystem sich einiges verändern wird, so dass die Welt als Gesamtes, ich sag's einfach mal so, menschenfreundlicher wird.
Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an und ich hoffe, diese Wünsche gehen in Erfüllung.
Und mit dieser Frage verbinden wir gleichzeitig auch einen Call to Action. Ich werde entweder heute oder morgen auf unseren Social Media Accounts ein Bild posten, wo genau diese Frage auch draufsteht. Bei Instagram ist es ja relativ leicht, da könnt ihr dann direkt einfach auf die Frage antworten. Aber ansonsten seid ihr auch aufgefordert, zu dieser Frage uns Nachrichten, E-Mails zu schicken, Sprachnachrichten zu senden, wie auch immer, so dass wir in der nächsten Sendung auch mal ein bisschen darauf eingehen können, was ihr euch so wünscht, wie sich die Welt, in der wir leben, durch Corona eventuell verändert hat oder verändern sollte auf jeden Fall.
Ja. Und in diesem Schluss, Plädoyer, sage ich schon mal, tschüss, ade, bye bye, Küsschen aufs Nüsschen, bis nächste Woche, ihr Brainies.
Und bevor ich tschüss sage, habe ich natürlich noch eine Kategorie, eine ganz wichtige Kategorie, die heute zu kurz kam, nämlich unsere AfD-Infobox.
Die AfD-Infobox!
Und diesmal eine ganz wichtige Meldung tatsächlich, die uns mal wieder in, bestätigt, der prophetische Podcast zu sein. Mhm. Erinnerst du dich, vor zwei Sendungen haben wir irgendwie gesagt, dass sie den Pressesprecher entlassen haben und wegen rechtsradikalen Vorwürfen und dass es lustig werden könnte in den nächsten Wochen? Tada, der nächste Fall. Die AfD hat ihren Spitzenpolitiker Andreas Kalbitz quasi ausgeschlossen aus der Partei, weil er irgendwie in Verbindung steht mit so einer rechtsradikalen Jugendorganisation. Ah. Und deswegen wird er jetzt aus der Partei ausgeschlossen, wogegen er sich wehren will. Das ist schon der zweite. Und wir haben gesagt, das könnte eine interessante Zeit werden, wenn die Nazis aus der AfD nach und nach rausgeschmissen werden. Bleibt ja von der AfD gar nichts übrig. Ich bin gespannt, wer der nächste ist.
Ja, das ist ein Blackout-System, ich sag's dir.
Das wollte ich euch nur noch schnell mit auf den Weg geben. Danke fürs Aushalten. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr nicht solchen Idioten glaubt. Ab nächste Woche wieder eine ganz normale Sendung und ab nächste Woche auch wieder ganz normale Post auf unseren Social-Media-Accounts. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Bis dahin, euer Tobi.
Ade, ade und tschüss, bye bye.